Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Spitzen von Union und SPD sind zu ihrem ersten Koalitionsausschuss in diesem Jahr zusammengekommen. Die Runde im Kanzleramt berät über das Arbeitsprogramm der Regierung für die nächsten Wochen. Dabei dürften auch strittige Fragen zur Sprache kommen, wie die von den Sozialdemokraten geforderte Grundrente ohne Prüfung der Bedürftigkeit. Widerstand hat die Union auch gegen weitere Sozialreformen angekündigt.
Der Unionsfraktionschef spaziert ins Kanzleramt. Brinkhaus rechnet mit entspannter Stimmung im Koalitionsausschuss. Neue Runde, neues Personal mit dem neuen CSU-Chef und der neuen CDU-Chefin. Die Union demonstriert Einigkeit.
Mit Markus Söder und Annegret Kramp-Karrenbauer, das funktioniert auch. Wir haben ganz, ganz viele Themen und die werden wir dann auch diskutieren. Da werden wir auch die eine oder andere Kontroverse haben.
Kontrovers könnte es vor allem mit dem SPD-Vorstoß zur Grundrente werden. Denn der Vorschlag des Bundesarbeitsministers ist umstritten. Heil will eine Grundrente für Geringverdiener über der Grundsicherung, finanziert aus Steuermitteln. Die Voraussetzungen für die SPD-Vorschläge? Die Betroffenen haben 35 Jahre lang Beiträge gezahlt, Erziehungs- und Pflegezeiten inklusive. Der Anspruch auf die Grundrente soll unabhängig davon gelten, ob in Vollzeit oder Teilzeit gearbeitet wurde. Und es soll keine Bedürftigkeitsprüfung geben, heißt, Vermögen oder Eigentum sollen nicht angerechnet werden.
Hier geht es um Menschen, die als Friseurin, als Lagerarbeiter oder zum Beispiel als Krankenpflegehelferin einen Lebtag gearbeitet haben. Und für die muss Arbeit einen Unterschied machen, auch in der Alterssicherung. Und das ist keine Frage von Bedürftigkeit, sondern von erworbener Leistung.
Doch im Koalitionsvertrag ist die Bedürftigkeitsprüfung als Voraussetzung für die Grundrente festgeschrieben. Und darauf besteht die Union.
Herr Heil sagt, egal wie die Bedürftigkeit ist, jeder soll was kriegen. Und wir sagen, wir wollen nicht die Gießkanne, sondern wir wollen zielgerecht fördern.
Und die CSU fragt, wer soll das bezahlen?
Der Vorschlag der SPD kann so nicht laufen. Denn das Modell, wir erhöhen die Sozialausgaben um Milliarden, machen gleichzeitig Steuererhöhungen. Das ist eine Kombination, die auf Dauer nicht geht.
Eine Einigung ist nicht in Sicht. Ganz entspannt dürfte es im Kanzleramt heute nicht zugehen.
Wie viel würde eine Grundrente die Steuerzahler kosten? Und wie genau unterscheiden sich die Vorstellungen von Union und SPD? Auf tagesschau.de finden Sie dazu Berechnungen und Hintergründe. Im Streit zwischen Bund und Ländern über den Digitalpakt Schule ist möglicherweise eine Einigung in Sicht. Vom Tisch ist offensichtlich die Forderung des Bundes für künftige Hilfen, eine 50-prozentige Mitfinanzierung durch die Länder im Grundgesetz zu verankern. Dagegen hatten sich die Länder massiv gewehrt und das Vorhaben im Bundesrat abgelehnt. Es geht um Milliardenbeträge für die Digitalisierung an Schulen.
Lernen mit digitaler Technik. In deutschen Klassenzimmern soll das künftig noch besser möglich sein. 5 Milliarden Euro will der Bund den Ländern für Investitionen zur Verfügung stellen. Weil Bildung laut Grundgesetz Ländersache ist, beschloss das Parlament im vergangenen November eine Grundgesetzänderung. Allerdings mit dem Zusatz, dass zukünftige Förderprojekte des Bundes zur Hälfte von den Ländern mitfinanziert werden müssen. Das lehnten die Bundesländer ab und legten damit auch den Digitalpakt auf Eis.
Das hat mit dem Digitalpakt alles gar nichts zu tun. Die Menschen warten darauf, dass der Bund die zugesagten Gelder an die Länder weiterreicht. Und wir haben überhaupt nicht verstanden, was dieses Manöver sollte.
Die umstrittene Finanzierungsregelung soll jetzt vom Tisch sein. Der Bund soll Gelder zusätzlich bereitstellen, ohne den Ländern aber konkrete finanzielle Vorgaben zu machen. Offen ist noch, wie der Bund die Verwendung der Fördergelder künftig kontrolliert. Die Länder wehren sich gegen jeden Eingriff in ihre Kultushoheit.
Für uns ist nur wichtig, dass es dadurch keine Zuständigkeit für die Bildungspolitik gibt, die jetzt sozusagen über die Hintertür eingeführt wird.
Die Bildungsministerin gibt sich heute optimistisch, dass die Schulen das Geld nun bald bekommen können.
Für mich ist wichtig, dass wir 100% des Geldes in die Schulen bringen können, dass wir das sicherstellen können. Für mich ist wichtig, dass wir jetzt uns zügig auf den Weg machen können. Insofern bin ich auch froh, dass der Kompromiss in der Arbeitsgruppe jetzt so schnell gefunden wurde. Und für mich ist wichtig, dass wir eine verfassungsrechtliche Grundlage kriegen. Und dafür brauchen wir die Grundgesetzänderung.
Am kommenden Mittwoch beschäftigt sich der Vermittlungsausschuss von Bund und Ländern mit den Kompromissvorschlägen. Gibt es eine Einigung, könnte es mit der digitalen Modernisierung der Schulen bald vorangehen.
Die NATO bereitet sich auf eine Zukunft ohne den INF-Abrüstungsvertrag vor. Bei einem Treffen in Brüssel geht es aber auch um Möglichkeiten, das Abkommen noch zu retten. Anfang des Monats hatten die USA und Russland den Vertrag aufgekündigt. Er verbietet den Bau und Besitz landgestützter atomarer Mittelstreckenraketen. Sollten sich beide Seiten nicht auf einen Erhalt einigen, läuft das Abkommen in 6 Monaten aus.
Er will nichts unversucht lassen, um den INF-Vertrag in den verbleibenden 6 Monaten doch noch zu retten. NATO-Generalsekretär Stoltenberg warnt heute vor überstürzten Reaktionen und einem neuen nuklearen Wettrüsten. Die NATO habe, Zitat, keine Absicht, neue landgestützte Atomwaffen in Europa zu stationieren. Wir haben eine große Auswahl an anderen Optionen, inklusive konventioneller Waffen. Aber ich werde jetzt nicht darüber spekulieren, denn wenn ich damit anfange, mache ich die Unsicherheit noch größer. Sicher aber ist für die NATO, dass Russland über verbotene nukleare Mittelstreckenwaffen verfügt. Diese Rakete, die 9M729, hat laut westlichen Geheimdienstinformationen eine Reichweite von mehr als 2000 Kilometern. Russland sagt, es seien nur 480. Wie darauf reagieren? Die Diskussion bei der NATO beginnt gerade erst. Die deutsche Verteidigungsministerin ließ dabei heute aufhorchen, weil sie auch eine eigene Nachrüstung mit Atomwaffen nicht ausschließen wollte.
Ich habe den breiten Mix von Maßnahmen angesprochen. Und dazu zählt eben auch, weder auszuschließen noch zu hierarchisieren noch einzuschließen, sondern jetzt wirklich diese Zeit der Diskussion auch zu lassen, damit wir einen besonnenen, einen klugen Vorschlag auf dem Tisch haben können.
Vor einem neuen Wettrüsten warnt heute einer der Unterzeichner des INF-Vertrags, der frühere sowjetische Staatschef Gorbatschow. In einem Zeitungskommentar kritisiert er die USA für die Kündigung des Vertrags. Hier bei der NATO ist man derzeit spürbar bemüht, nicht von neuen eigenen Atomwaffen zu sprechen. Doch die Debatte dürfte schärfer werden, wenn es bis August nicht gelingt, den INF-Vertrag zu retten. Polen hat sich bereits angeboten, amerikanische Atomwaffen zu stationieren. Und aus Großbritannien heißt es heute, wenn Russland nicht nachgäbe, legen alle Optionen auf dem Tisch.
Das Bundeskabinett hat die Weichen für die Verlängerung mehrerer Auslandseinsätze der Bundeswehr gestellt. Dazu gehört unter anderem die Mission in Afghanistan. Kanzlerin Merkel betonte, dass die Präsenz der Soldaten vom weiteren Vorgehen der USA abhängig sei. Bei Veränderungen werde auch das deutsche Engagement überprüft. Das Kabinett beschloss auch eine Verlängerung der Einsätze im Südsudan und in der sudanesischen Krisenregion Darfur sowie der Beteiligung der Bundeswehr am Antiterroreinsatz der NATO im Mittelmeer. Die endgültige Entscheidung liegt beim Bundestag.
Die ehemalige jugoslawische Teilrepublik Mazedonien heißt seit heute offiziell Nordmazedonien. Griechenland hatte seit der Unabhängigkeit des Landes 1991 darauf bestanden, dass der nördliche Nachbar seinen Namen ändert, weil eine Region in Griechenland genauso heißt. Im vergangenen Juni hatten sich Athen und Skopje auf den neuen Namen geeinigt. Einem Beitritt zur NATO, der bislang von Griechenland blockiert wurde, steht damit nichts mehr im Weg.
In Spanien werden Neuwahlen immer wahrscheinlicher. Der sozialdemokratische Ministerpräsident Sanchez scheiterte heute im Parlament mit seinem Haushaltsentwurf für das laufende Jahr. Sanchez, der das Amt vor 8 Monaten übernahm, führt eine Minderheitsregierung. Bislang wurde diese von 2 separatistischen Parteien aus Katalonien unterstützt. Die Beziehungen zwischen Madrid und der nach Unabhängigkeit strebenden Provinz sind seit langem angespannt. Sanchez kündigte für Freitag eine Erklärung an.
Ein Generalstreik hat Belgien weitgehend lahmgelegt. Die 3 größten Gewerkschaften kämpfen für höhere Löhne und Pensionen sowie eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Der landesweite Ausstand, der auch als politischer Protest gegen die Regierung gilt, brachte weite Teile des Luft- und Schienenverkehrs zum Erliegen. Auch Schulen, Krankenhäuser und die Post waren betroffen. Belgiens Regierungschef Michel forderte Gewerkschaften und Arbeitgeber auf, weiter zu verhandeln.
Erstmals gehen deutsche Ermittler gegen Mitarbeiter der syrischen Regierung wegen Verbrechen im Bürgerkrieg vor. Der Generalbundesanwalt hat 2 frühere syrische Geheimdienstmitarbeiter in Berlin und Rheinland-Pfalz festnehmen lassen. Ihnen werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Dabei gehe es um Folterungen und andere körperliche Misshandlungen in tausenden Fällen. Die beiden Syrer befinden sich jetzt in Untersuchungshaft. In Dresden ist mit zahlreichen Veranstaltungen an die Zerstörung der Stadt vor 74 Jahren erinnert worden. Bürger und Politiker versammelten sich an verschiedenen Orten, um der Opfer des Zweiten Weltkrieges zu gedenken. Etwa 25.000 Menschen wurden getötet und Teile der historischen Altstadt in Schutt und Asche gelegt, als alliierte Bomber am 13. und 14. Februar 1945 Dresden angriffen.
Es ist ein Zeichen der Geschlossenheit. Tausende bilden am Abend eine Kette um Dresdens Innenstadt. Schon am Nachmittag hatten viele Dresdner hier Kerzen angezündet.
Dass sowas nie wieder geschehen darf.
Damals die Erinnerung, das war schlimm.
Heute vor 74 Jahren hatten die Alliierten begonnen, Dresden zu bombardieren. Ein Großteil der Stadt wurde zerstört. 25.000 Menschen starben. Auch auf Dresdens größten Friedhof wurde daran erinnert. Unter den Gästen neben Zeitzeugen Schüler aus Coventry in Großbritannien und Besucher aus Breslau in Polen, Städtepartner Dresdens.
Angesichts dieses langen Friedens und Nachdenkens von über 70 Jahren könnten wir uns einfach einmal freuen, dass die Feinde von gestern zu Freunden von heute geworden sind. Zugleich aber wäre es europäisch nicht zu vergessen, wie brüchig Glück und Frieden sein können.
Auch in der Frauenkirche wurde an die Bombennächte erinnert, mit einer Andacht, die den Blick auch nach vorn richten will.
Und gleichzeitig aber eben auch aktualisieren, das kann man doch gar nicht anders, als dass man heute mit denen Mitleid empfindet, die heute von Vertreibung, von Krieg, von Gewalt betroffen sind.
In der Vergangenheit hatten Neonazi-Aufmärsche das Gedenken gestört. Seit 3 Jahren konnte das durch das Engagement der Dresdner Bürger am 13. Februar verhindert werden, auch heute. Doch für Freitag sind ein Aufmarsch Rechtsextremer und Gegendemonstrationen angekündigt.
Mit einem Festakt haben die deutschen Volkshochschulen in der Frankfurter Paulskirche ihr 100-jähriges Jubiläum begangen. Festredner würdigten den Beitrag der kommunalen Einrichtungen für die Weiterbildung Erwachsener. 2017 boten 895 Volkshochschulen in Deutschland Kurse an in fast 2.900 Außenstellen. Am beliebtesten waren Gesundheitsthemen und Sprachkurse.
Rücken stärken, Sprachen lernen, mit dem Computer klarkommen, nähen oder tanzen. Das Angebot der Volkshochschulen ist vielfältig und hat sich im Laufe der Zeit immer wieder gewandelt.
Ja, für einen großen Teil eigentlich der Bevölkerung gut bezahlbar.
Es sind Leute aus allen Berufen dabei und das macht es so ausgewogen.
1919 löste die Weimarer Verfassung eine Gründungswelle für Volkshochschulen aus. Erstmals waren alle staatlichen Ebenen dazu angehalten, Erwachsenenbildung zu fördern, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die junge Demokratie zu stärken. In der NS-Zeit instrumentalisierten die Nationalsozialisten die Volkshochschulen für ihre Zwecke. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahmen sie wieder ihre ursprüngliche Aufgabe wahr, Erwachsenenbildung für alle. Das 100-jährige Jubiläum feierte der Volkshochschulverband mit einem Festakt in der Frankfurter Paulskirche. Die CDU-Vorsitzende und Verbandspräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer betonte, die Volkshochschulen seien auch 100 Jahre nach der Gründung wichtig für die Menschen.
Man braucht sie vielleicht heute mindestens genauso dringend, wenn nicht sogar noch dringender, als es früher der Fall war. Volkshochschulen bieten einen ganz großen Beitrag zur persönlichen Weiterentwicklung. Sie übernehmen wichtige Funktionen bei der Alphabetisierung, bei der Integration.
Der Kurs Deutsch als Fremdsprache ist in den vergangenen Jahren besonders stark gefragt. Heute wie vor 100 Jahren orientieren die rund 900 Volkshochschulen im Land ihr Kursangebot an der Nachfrage.
Die Lottozahlen. 5, 11, 23, 31, 42, 43. Superzahl 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 14. Februar.
Hoher Luftdruck und sehr milde Luft bescheren uns in den nächsten Tagen einen Vorgeschmack auf den Frühling. Im Nordosten halten sich heute Nacht dichte Wolken, die etwas Regen bringen, sonst meist nur locker bewölkt oder klar. Örtlich bildet sich Nebel. Der löst sich morgen rasch auf und dann scheint verbreitet die Sonne. Hier und da ein paar lockere Wolken. Auch die Wolken im Nordosten ziehen sich immer mehr zurück. Dort heute Nacht unter bedecktem Himmel bis 6 Grad, in der Mitte und im Süden unter Sternen verbreitet frostig. Morgen Werte von 6 Grad in Niederbayern bis zu milden 14 Grad in der Kölner Bucht. Am Freitag noch milder, dazu vielerorts Sonnenschein, im Nordosten sowie in den Flusstälern des Südens anfangs einige Nebelfelder. Auch am Wochenende erwartet uns meist sonniges und sehr mildes Vorfrühlingswetter.
Um 22.30 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Ein Kind, zwei zu Hause. Wie gut funktioniert das Wechselmodell für Trennungskinder? Und Altmeister des Selfies, wie die Niederländer das Rembrandt-Jubiläum feiern. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.